Bern, am spätsommerlichen Vormittag Mitte September.
Jetzt müssen wir da rauf und da links.
Ich bin unterwegs mit der Franziska Rocker. Unterwegs zum Chemieinstitut der Uni Bern. Vorbei geht es an die prächtigen Bachsteinbauten aus dem vorletzten Jahrhundert.
So, da, das hier links. Grässlich. Das haben sie einfach. Also, es ist in 60er Jahren, haben sie es gemacht.
Ein Zweckbau. Gross, eckig, funktional. Durch die Fensterfront kann man zum Teil die Labo dahinter erahnen.
Kommen Sie mir einfach einen schönen Blick rein.
Nur in den Eingang.
Beim Geruch in dem Gang kommen mir sofort Erinnerungen an mein eigenes Chemiestudium in den Sinn. 15 Jahre ist das jetzt her, seit ich selber im Labor mit diesen Chemikalien hantiert habe, die so typisch schmeckend. An den Ethanol erinnere ich mich vor allem. Und an meinen Labormantel, der je länger, je fleckiger geworden ist.
Was sind denn für Institute? Ah ja, Studienleitungen. Biochemie, Chemie, Pharmazie, Molecular Life Sciences.
Ich bin auf der Suche nach einer Vorgängerin von mir, der ersten Schweizerin, die in Chemie doktoriert hat. Gertrud Woker hat sie geheissen. Sie hat an der Uni Bern ein Labor geleitet. Und obwohl das Labor winzig war, obwohl es kaum Platz für Experiment hatte, hat Gertrud Woker eine der wichtigsten modernen Forschungsrichtungen mitbegründet. Die Biochemie. Das Fach, das es braucht, um moderne Medikamente zu entwickeln, Krankheiten zu verstehen und überhaupt einmal herauszufinden, was ein Gen ist. Der wichtige Ort, wo die Biochemie mitbegründet wurde, ist heute vergessen. Er ist in den 1960er Jahren abgebrochen worden. Und damit stecken ihr schon mitten in der neuesten Folge von «Kopf voran». Dem Podcast, der die spannendsten Geschichten aus der Wissenschaft sucht und sich in dieser Staffel auf die Suche nach Orten macht, wo mal eine wichtige Rolle gespielt haben für die Schweiz, für die Forschung und die Wissenschaft, die heute aber kaum mehr es wäre kennt. Mein Name ist Katrin Kapretz und die folgende Geschichte dreht sich um das Labor für physikalisch-chemische Biologie und seine langjährige Leiterin Gertrud Woker. Eine unheimlich vielseitige Frau, die von sich gesagt hat, sie habe ihre wissenschaftliche Karriere schlussendlich gerne aufgegeben für eine grössere Sache. Den Frieden, der viel wichtiger sei als jede Karriere. Zuerst einmal zu meiner Begleiterin. Franziska Rocker, eine feine Frau mit roten Haaren in leuchtend gelben Hosen und Jackett, hat 20 Jahre lang als Archivarin an der Uni Bern gearbeitet und dabei die Geschichten der ersten Studentinnen und Professorinnen an der Uni Bern untersucht, ausgegraben aus staubigen Akten aus dem Archiv und ausdestilliert. Und zu diesen ersten hat aber auch die Frau gehört, nach der heute eine kleine Strasse im Berner Muss-Matt-Quartier benannt ist.
Da geht die Wolkerstrasse.
Gertrud Woker steht auf dem Schild. 1878 bis 1968 Biochemikerin, Pazifistin, Frauenrechtlerin. Zwei Zahlen, drei Wörter. Ein kürzester Abriss von einem sehr bewegten Leben. Die Strasse ist in den 1980er Jahren auf die Initiative der Stadt Bern nach der Gertrud Woker benannt worden. Es war ein Versuch, die damals fast völlig vergessene Forscherin und Pionierin wieder in Erinnerung zu rufen. Trotzdem, bis heute noch ist Gertrud Woker kaum bekannt. Wer also war das? Die Frau, die vor mehr als 100 Jahren als eine der ersten Schweizerinnen an die Uni und in die Forschung wählte. Eins ist einmal sicher. Gertrud Woker ist aus einer mehr besseren Familie gekommen. Das wird spätestens dann offensichtlich, wo mir Franziska Rocker das Haus der Familie Woker zeigt. Ganz in der Nähe von der Uni. Ein prächtiges, mehrstöckiges, gemauertes Haus, aufwendig verzierte Fassade, auf dem Dachtop eine kleine Türmli und Lukerne.
Ja, das ist wirklich ein Prachtshaus. Ja.
Sie sind nicht ärmlich dahergekommen.
Wo ich um das Jahr 2000 studieren bin, hat noch niemand aus meiner Familie gewusst, wie eine Uni auch nur von innen aussieht. Aber bei dieser Gertrud Woker, die zwar gut 100 Jahre vor mir auf die Welt gekommen ist, war das ganz anders gewesen, erzählt mir Franziska Rocker.
Sie hatte einen Vater, der Professor war. Sie hatte einen Onkel, der Bundesrat war. Also sie war nicht irgendwie ein Huscheli von irgendwo. Also sie hatte Rückhalt.
Aber als junge Mädchen tut sich Gertrud Wocker zuerst einmal schwer mit der Schule. So beschreibt sie es einmal in einem Porträt von sich.
Es kam die traurige Zeit, wo ich in die Institution eingesponnen wurde, die man Schule nennt. Für allerhand Sachen bekam ich auf die Finger, was mir rätselhaft war. So begriff ich nicht, warum die Tinte nicht meine Finger schwarz färben sollte, wenn sie doch die Eigenschaft hatte, so zu färben. Vor allem aber verstand ich nicht, warum man überhaupt stillsitzen musste, denn das ging mir wider die Natur.
Auswendig lernen, Handarbeit, Kochen lernen, das alles passte Gertrud Wocker überhaupt nicht. Aber wo sie denn die Schulbücher von einem Bekannten auslehnt und in der Nacht unter dem Deckbett heimlich anfängt, Geometrie und Mathe zu entdecken, da geht der Knopf auf. Gertrud Wocker fährt Feuer für die Naturwissenschaften. Sie macht dann die Matur und im Schnellzugstempo auch noch gerade die Ausbildung zur Lehrerin, weil ein Lehrerdiplom ist ihr Eintrittsbillett für ein Studium an der Uni. Kurz vor 1900 haben Frauen in Europa erst in Paris, in Zürich, in Genf und in Bern überhaupt studieren. Aus heutiger Sicht waren die Schweizer Hochschulen darum damals sehr fortschrittlich. Aber auch aus pragmatischen Gründen, sagt Franziska Rocker.
Es war auch nicht so, dass man eine Vernehmlassung gemacht hat unter der Bevölkerung und abgestimmt hat, sondern das hat einfach die Uni beschlossen, die dürfen jetzt kommen. Wir haben einfach gefunden, wir schauen jetzt einmal.
Hinter der Idee, dass man auch die Frauen für das Studium zulassen könnte, haben handfeste finanzielle Überlegungen gesteckt. Mehr Studierende, sei es jetzt Frauen oder Männer, hat bedeutet mehr Cash.
Sie haben Geld gebracht, weil die Studenten ja müssen zahlen mussten. Und die Lehrer sind bezahlt worden. Je mehr Studenten es haben, desto besser.
Und auch für das Renommee von einer Uni habe ich geholfen. Je mehr Studierende, desto besser.
Man hat eine grosse Uni hat man an sich als positiv angeschaut. Also, man hätte mehr Institute bauen können. Also, um die Jahrhundertwende ist in Bern unglaublich viel Institute gebaut worden. Das hätte man nur können, weil man auf die vielen, vielen Zahlen hinweisen
konnte. Gertrud Wocker kommt also an eine boomende Uni. Und auch im Leben dieser jungen Frau geht es recht ab die nächsten Jahre. 1903, mit 25, macht sie ihren Doktortitel und schließt den mit den höchsten Auszeichnungen ab. Hauptfach Chemie, Nebenfächer Physik und Botanik. Und damit schafft Gertrud Wocker Gewaltiges. Nicht nur geht sie als eine der ersten Schweizerinnen überhaupt an die Uni Naturwissenschaft studieren, nein, sie schließt auch noch ab mit dem Doktortitel und mit der höchsten Ehrung Summa Cum Laude. Auf einem Foto aus dieser Zeit sieht man Gertrud Wocker mit einem auffälligen grossen Schal um den Hals und halb auch über ihrem Kopf. Unter dem Schal vorne schaut ein dicker Wusch von fein gekräuselten, widerspenstigen Haaren. Die hellen Augen von dieser jungen Frau schauen irgendwo in die Ferne. Man weiss nicht recht, ist sie einfach zerstreut oder irgendwie am Studieren, wie es jetzt weitergehen soll in ihrem Leben? Weil als Lehrerin will Gertrud Wocker eigentlich nicht arbeiten. Sie will an der Uni bleiben und forschen. Und zwar am liebsten auf einem neuen Gebiet.
Gertrud Wocker hat sich dann eigentlich einen Platz gesucht zwischen den Disziplinen, die es schon gegeben hat. Also der Medizin, der klassischen Chemie, der Biologie, so in einem Grenzgebiet. Wie muss ich mir das zu dieser Zeit konkreter vorstellen?
Also die Uni war natürlich schlecht mit Geld bestückt.
Und das trotz einem Boom. Weil damals hat es zum Beispiel noch keinen Nationalfonds gegeben, der die Unis mit Forschungsgeldern unterstützt hat. Und entsprechend hart sind auch um das Geld gekämpft worden, sagt Franziska Rocker.
Die Konkurrenz war außerordentlich gross unter den verschiedenen Lehrgebieten. Und neben den grossen Lehrstühlen, die es gegeben hat, hat man ein bisschen abseitigere Fächer überhaupt nicht gefördert, weil es einfach wie nicht gelangt hat.
Mit in Anführungszeichen abseitigeren Fächern sind damals Forschungsgebiete gemeint neben den grossen etablierten Lehrstühlen, die es schon gegeben hat. Zum Beispiel Medizin, Physik oder Biologie. Und eben für so abseitigere, heute würde man sagen neue, ungewohnte Fragen, hat sich Gertrud Wocker am allermeisten interessiert. Zum Beispiel dafür, wie das Zellteilung funktioniert oder wie das Gift im Körper wirkt. Gift wie verbleites Benzin oder Quecksilber. Aber ganz besonders haben sie die Moleküle im Körper fasziniert, die in lebenden Zellen komplizierte chemische Reaktionen möglich machen. Heute sagen wir diesen Molekül Enzym. Damit betritt Gertrud Wocker neues Terrain. Ein Terrain, das man heute als Biochemie bezeichnet und das mittlerweile wahnsinnig wichtig geworden ist. Weil da geht es darum, wie das Medikament im Körper wirkt, wie das der Stoffwechsel genau funktioniert, wie das DNA aufgebaut ist und abgelesen wird.
Good morning and very welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences.
Gerade wieder erst hat es in der Biochemie einen Nobelpreis gegeben.
This year's prize is about rewriting the code of life.
Das Jahr für die Genschere CRISPR-Cas9, ein sehr genaues Werkzeug für die Forschung von unserem Erbgut.
For the development of a method for genome editing.
Als ich studiert habe, war die Biochemie längst ein wichtiger Teil der Grundausbildung. Und es haben sich auch recht viele Frauen eingeschrieben für das Studium. Zur Zeit von Gertrud Wocker aber war es nur schon suspekt, dass sie ledig geblieben ist. Kein Interesse hatte an Familie und Haushalt. Wie es ihr als Forscherin an der Uni Bern gegangen ist, wo schon die Konkurrenz unter den Männern extrem gross war, davon erzähle ich euch später mehr. Zuerst aber bin ich auf meiner Spurensuche noch bei einer anderen Frage hängen geblieben. Wie geht das überhaupt, eine neue Forschungsrichtung wie damals eben die Biochemie zu etablieren? Hat das auch etwas zu tun mit dieser Zeit, so um 1900? Ui, ich merke, davon habe ich fast keine Ahnung. Und darum legen wir an dieser Stelle einen Zwischenhalt ein, wir lassen Franziska Rocker in Bern zurück und reisen im Schnellzugstempo auf Zürich. Dort ganz in die Nähe von der Uni und ich treffe...
Ist mir auch noch in den Sinn gekommen, dass ich das wahrscheinlich machen muss.
Darian Tanner. Sie ist Wissenschaftshistorikerin,
ja, genau.
Hat ihre Doktorarbeit über einen Zeitgenoss von Gertrud Wocker geschrieben und hat sich darum sehr genau mit der Naturwissenschaft in dieser Zeit, so plus minus 1900, befasst. Um 1900. Könnten Sie mir vielleicht sagen, was ist so immer gewesen um die Jahrhundertwende in Naturwissenschaften?
Um 1900 kann man feststellen, dass sich die Fachbereiche und Disziplinen diversifizieren und spezialisieren. Und zu so einem neuen Fachbereich gehören natürlich Gesellschaften, Fachgesellschaften, die sich zusammenschliessen. Es gehören auch Begründungen von Journals dazu. Das heisst aber noch lange nicht, dass es einen Lehrstuhl gerade direkt gibt für so einen Fachbereich. Das kommt dann vielleicht verzögert.
In der Naturwissenschaft gab es also immer mehr Leute, gegeben, die sich für ähnliche neue Fragen interessiert haben. Die haben sich dann in Fachgesellschaften untereinander austauscht oder auch in Artikeln, die in diesen neu gegründeten Fachmagazinen erschienen sind. Und aus dieser Bewegung ausser, sagt Arjan Tanner, sind dann verschiedene neue Disziplinen entstanden, die schon ihrem Namen nach irgendwo zwischen den etablierten Gebieten liegen.
Also eine Biochemie oder eine physikalische Biologie oder eine physikalische Chemie.
Physikalische Chemie ist ein wichtiges Stichwort. Das ist ein Bereich der Chemie, der schon um 1900 ein paar von diesen neuen wichtigen Fragen beantwortet worden sind. Zum Beispiel ist ein wichtiges Grundlagengesetz bewiesen worden, das vorausgesagt hat, wie das komplizierte chemische Reaktionen ablaufen können. Stoffwechselreaktionen in Zellen zum Beispiel. Also das, was abläuft, wenn wir zum Beispiel etwas sehr Feines gegessen haben, das Essen im Magen und Darm zersetzt wird und der Zucker daraus ins Blut und dann in die einzelnen Zellen gelangt. Und dort werden die Zuckermoleküle dann abgebaut, sodass die Zelle daraus halt Energie gewinnt. Ohne solche Reaktionen könnte ein Mensch nicht länger als ein paar wenige Sekunden lang leben. Und yep, das sind genau die Reaktionen, die Gertrud Wocker so fasziniert haben. Die Stoffwechselreaktionen brauchen meistens einen biologischen Katalysator, damit sie überhaupt funktionieren. Und die Forschung von solchen Katalysatoren sei damals ganz ein heisses Forschungsgebiet gewesen, erzählt Arjan Tanner.
Katalyse heisst ja eigentlich, dass ein sonst unendlich langsam stattfindender chemischer Prozess zwischen Stoff mit Beigabe von einem weiteren Stoff kann enorm beschleunigt werden. Genauso ist das dann auch in der Biochemie beschrieben wurde mit der Forschung zu den Enzymen. Dass das Stoffe sind, die der Körper entwickelt, um nach einem gewissen Prozess physiologisch in Gang zu bringen.
Solche Katalysatoren gibt es ganz verschiedene. Am besten kennt man wahrscheinlich den, der die Abgase vom Automotor nachbehandelt und weniger giftig macht. Die lebenswichtigen Katalysatoren, die bei chemischen Reaktionen in lebenden Zellen helfen, die kennt man heute besser unter dem Begriff Enzym. Ganz vorne dabei bei der Forschung von diesen verschiedenen Katalysatoren war Anfang des letzten Jahrhunderts die Uni Berlin. Und darum will die frisch doktorierte 25-jährige Gertrud dorthin. Zwar darf sie dort als Frau nur als Gast in die Vorlesungen und auch nur dann, wenn die Professoren einverstanden sind damit. Aber sie kann dort von den wichtigsten Forschern lernen, die eben an die Katalysatoren und anderen neuen Fragen am Forschen sind. In dem lebenden und umtriebigen Berlin wird kurz darauf eine andere wichtige Figur auftreten.
In Berlin hat es ein Institut von Fritz Haber, ein Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie. Und Fritz Haber ist eine ganz wichtige Figur für die Zeit vor und während dem Ersten Weltkrieg.
Auch Fritz Haber interessiert sich intensivst für Katalysatoren. Ihm gelingt es, zusammen mit einem Kollegen, mit Hilfe von so einem katalytischen Verfahren Kunstdünger herzustellen. Das klingt jetzt vielleicht nicht wahnsinnig spektakulär, aber die Erfindung ist bis heute unglaublich wichtig für die Landwirtschaft. Auf einen Schlag hat man damals den Felder und den Acher dank dem Kunstdünger viel grössere Erträge können abgewinnen und damit eben auch viel mehr Menschen ernähren.
Gleichzeitig aber hat Fritz Haber mit Chlorgas experimentiert. Und eigentlich hat er das entwickelt, was nachher im Ersten Weltkrieg im Giftgaseinsatz zum Zug gekommen ist. Das ist natürlich total letal und hat wahnsinnig viele Schwerverletzte auch gegeben, nebst dem, dass es Tote gegeben hat.
Auf das Forschungsgebiet Biochemie, für das sich Gertrud Wocker so interessiert hat, ist bald schon der Schatten vom Gaskrieg, von Tod und Verderben geht.
Wenn man jetzt sieht, dass Gertrud Wocker eine Zeitgenossin ist von Fritz Haber und sie hat auch in Berlin studiert, physikalische Chemie, dann kann man sich auch gut vorstellen, dass sie sich da auch irgendwie positionieren muss in diesem Feld. Also die nimmt ja das auch wahr, was es für eine Ambivalenz hat, so ein junges Forschungsgebiet.
Gertrud Wocker sieht früh, wie die neue Erkenntnis aus dieser noch so jungen Biochemie missbraucht werden könnte. Ein Erlebnis trägt ein ganz Besonderes dazu bei. 1924 wird Gertrud Wocker zusammen mit einer schwedischen Chemikerin in die USA eingeladen an eine Live-Vorführung der modernsten chemischen Waffen, die das amerikanische Militär gerade entwickelt hat. Was sie dort sieht, beschreibt sie später immer wieder in ihren Vorträgen.
Zwei Flieger kreisten über dem Versuchsfeld. Plötzlich stießen sie dunkelgraue Wolken aus, die sich langsam zu Boden senkten. Und wo sie hinkamen, hüllten sie alles in ein undurchdringliches Grau. Dann folgte die Demonstration der Wirkung moderner Giftgas- und Phosphorgranaten. Wo sie platzten, ergoss sich ein Feuerregen, begleitet von Wolken weißlich-grauen Rauchs. Etwas weiter entferntere Stellungen wurden durch Gewehre mit Giftgas und Phosphor geschossen übersät. Zum Schluss stürmten einige Soldaten vor und entzündeten die berüchtigten Kerzen, die in wenigen Minuten die ganze Umgebung mit Giftgas und tränenerzeugendem Gas erfüllten.
Die verschiedensten Giftgas sind an den eigenen Soldaten getestet worden. Und bei jedem neuen Wirkstoff haben die Soldaten zum Voraus nicht gewusst, ob ihre Gasmaske und Schutzkleidung verhebend oder ob sie schwer verletzt werden. Gertrud Wocker ist schockiert und wird zur unermüdlichen Warnerin.
Ende Ersten Weltkrieg verteilt sie Flugblätter gegen die biologischen Waffen. Sie schreibt nachher in der Zwischenkriegszeit, in den 40er Jahren, in den 50er Jahren, schreibt sie gegen Massenvernichtungswaffen an, gegen den Einsatz von biologischen Waffen. Und das ist also wie eine hohe Kontinuität in ihrem Arbeiten, drin, dass sie durchaus die ganze Ambivalenz und auch die ganze Gefahr und den ganzen Missbrauch auch von wissenschaftlichen Erkenntnissen gesehen hat.
Zum Beispiel schreibt Gertrud Wocker kurz nach dem Besuch in den USA ein sehr erfolgreiches Buch «Gegen den Giftgaskrieg», wo sie die Wirkung von den verschiedenen Giftgasen im Körper ganz genau beschreibt und eindringlichst davor warnt, was passieren könnte, wenn man jetzt diese Giftgase mit Kampfflugzeugen kombiniert und in einem Krieg einsetzen würde. Das Buch landet in den 1930er Jahren auf den Scheiterhaufen der Nationalsozialisten. Zusammen mit gleichgesinnten Frauen gründet Gertrud Wocker eine internationale Liga für den Frieden und probiert ab dann irgendwie ihre Arbeit als Wissenschaftlerin und als Friedenskämpferin unter einen Hut zu bringen. Zurück an die Uni Bern, vor das Chemische Institut, das mit Franziska Rocker hergeführt hat. Nach ihrer Weiterbildung in Berlin kommt Gertrud Wocker nämlich zurück auf Bern und hat da zuerst einmal eigentlich recht Erfolg. Sie bekommt eine feste Stelle, wird damit zur ersten Chemiedozentin im deutschsprachigen Raum, allerdings für fast kein Geld. Und 4 Jahre später klappt es dann auch mit einem eigenen Labor.
Als ich sie zuerst mal angerufen habe, habe ich sie ja gefragt, ob es eben das Labor ja auch noch gäbe.
Das wäre eben da gewesen.
Das wäre da gewesen. Was weiss man heute darüber, wie das ausgesehen hat?
Ist es wirklich ein Kind, ein kleines Labor, das also nicht besonders war? Es hat Tisch drin und da die paar chemischen Sachen.
Und was hat sie im Mikroskop gebraucht? Weiss man sonst noch etwas?
Der Bunsenbrenner. Der Bunsenbrenner, das Mikroskop und so ein paar Gläschen.
Und ist es ein Labor gewesen, oder sind es 2 Räume?
Also, so wie ich es begriffen habe, hat es einfach das kleine Laborräumchen gehabt und dann noch so ein Nebenräumchen. Aber es muss ganz winzig gewesen sein.
Das winzige Labor bekommt Gertrud Wocker erst nach vielem, vielem Bitten und Betteln. Obwohl es eigentlich glasklar ist, dass sie für ihre Forschung auch Experimente machen muss. Experimente zum Beispiel mit Zellkulturen, wo sie bei verschiedenen Temperaturen untersucht und schaut, welche Chemikalien brauchen die zum Leben, welche Stoffe schaden. Aber der Ton ist gesetzt. An der Uni Bern wird Gertrud Wocker eine Bittstellerin bleiben. Aus den Briefen zwischen ihr und der Unileitung bekommt man so eine Idee, wie das zu und her gegangen ist. Zum Beispiel, wo es darum geht, dass Gertrud Wocker ihr Labor zügeln soll.
Durch einfaches Ausmessen meines Labortisches wäre es mir möglich gewesen, nachzuweisen, dass dieser in keinem der beiden zum Tausch angebotenen Räume auch nur zur Hälfte Platz gefunden hätte.
In anderen Worten, sie hätte aus ihrem eh schon winzigen Labor in ein noch kleineres zügeln sollen. Auch muss sie sich gegen die Vorwürfe wehren, sie täge ihren Kollegen die besten Studierenden abwerben. Und immer wieder wird ihr der Professorinnen-Titel verwehrt. Selbst dann noch, wo sie schon viele Jahre unterrichtet. Erst auf Druck von Kollegen aus dem Ausland bekommt sie schliesslich den Titel und schreibt im Dankesbrief an die Unileitung:
Das Einzige, was mich in allem Glück über die ehrenvolle Beförderung bedrückt, ist die finanzielle Seite. Ich brauche wohl nicht zu sagen, wie dankbar ich wäre, wenn mein fixes Gehalt doch wenigstens auf 3.000 Franken festgesetzt würde und ich mit der Beförderung zugleich vom Druck meiner täglichen finanziellen Sorgen befreit wäre.
Gertrud Wocker ist also Professorin geworden, ohne die kleinste Gehaltserhöhung. Ist das, weil sie eine Frau war? Ja, mehr noch, eine selbstbewusste Frauenrechtlerin. Oder weil sie sich gegen den Krieg und gegen chemische Waffen positioniert hat? Ich finde in den Dokumenten und Briefen keine eindeutige Antwort. Vermutlich hat beides eine Rolle gespielt. Gertrud Wocker hatte an der Uni kaum Verbündete, ist recht keine andere Forscherin. Und gleichzeitig hat ihr Chef, der Leiter des Chemischen Instituts, die Nationalsozialisten in Deutschland bei der Entwicklung von chemischen Waffen unterstützt. Eine haarsträubende Geschichte. Aber wegen ihrer ständigen Geldsorgen kommen wir jetzt auch noch zu dem Punkt, warum genau dass Gertrud Wocker so eine wichtige Rolle bei der Geburt der Biochemie gespielt hat. Nebst ihrem sehr bescheidenen Lohn von der Uni muss sie aber immer auch noch sonst wie Geld verdienen. So Kunst, das sie zwischen 1916 und 1931 ein vierbändiges Grundlagenwerk schreibt, das so ziemlich alles zusammenfasst, was zu dieser Zeit über die neu erforschten Katalysereaktionen bekannt war. Es wird ein Standardwerk und Gertrud Wolker bekommt viel Anerkennung für die riesige Arbeit und ihr fachliches Know-how, das dort steckt. Die Anerkennung kommt vor allem aus dem Ausland. Daheim an der Uni Bern tut man sich hingegen schwer. In den 1930er Jahren, also rund 20 Jahre nachdem Gertrud Wolker mit ihrer Pionierarbeit angefangen hat, werden dann schliesslich auch an anderen Hochschulen in der Schweiz die ersten biochemischen Institute und Professuren eingerichtet, z.B. in Genf und an der Uni Zürich. Gertrud Wolker wird 1951 pensioniert und engagiert sich ab dann voll und ganz für den Frieden und für die Frauenrechte. Als unerbittliche Pazifistin geraten sie dann auch ins Visier der Schweizer Behörden. Die legen den Fischen an über Gertrud Wolker und überwachen sie noch bis ins höhere Alter. Sie stirbt schließlich kurz vor ihrem 90. Geburtstag. Würde sie heute aber noch leben, dann wäre sie wohl immer noch engagiert und unbequem. Und wäre an dem Tag Mitte September, wo ich mit der Franziska Rocke zu Bern unterwegs war, vielleicht auch auf dem Bundesplatz anzutreffen. Wie diese Gruppe da. Es sind Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die während der Herbstsession den Bundesplatz besetzt haben. Der ganze Platz sieht ein bisschen aus wie ein Festivalgelände, wenn auch sehr ein sauberes und ein aufgeräumtes. Überall verteilt auf dem Platz sieht man Leute miteinander diskutieren, mehrheitlich Jüngere mit Älteren. Am Diskutieren über den Klimawandel und wie dringend es wäre, dass die Politik mehr dagegen unternimmt. Ich lasse mir noch mal alles durch den Kopf gehen, was ich an dem Tag über Gertrud Wolker gehört habe. Und frage mich, ist der Klimawandel eine ähnlich dringende Gefahr wie die beiden Weltkriege, die Gertrud Wolker miterlebt hat? Die Chemiewaffen, vor denen sie so vehement gewarnt hat? Ist der Klimawandel die Gefahr, die heute von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verlangt, dass sie politisch werden?
Ja, also ehrlich gesagt, mir nimmt es schon mega Wunder, wie Gertrud Wolker das gefunden hätte.
Statt Gertrud Wolker wollte ich von jungen Studierenden heute wissen, wie sie das so sehen mit dem Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Und so viel schon mal vorweg, einfach sind ihre Antworten nicht.
Meiner Meinung nach sollten Wissenschaftler neutral sein.
Aber ich finde schon, dass sie ein wichtiges Bindeglied sind, weil halt all die Fakten etc. muss halt von der wissenschaftlichen Ebene kommen.
Alle Stimmen von diesen Studierenden könnt ihr in einer Bonus-Episode hören, die ihr ab sofort unter Kopf voran findet. An dieser Stelle vielen Dank an Amadeo Verges, der die Idee hatte, die Geschichten von diesen vergessenen Orten zu erzählen. Wenn ihr Ideen habt oder Anmerkungen, Lob, Kritik zu unserem Podcast, dann schicken uns die auf die E-Mail-Adresse kopfvoran@srf.ch oder als Sprachnachricht auf die WhatsApp-Nummer 079 878 6504. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und so geht es nächste Woche weiter hier bei Kopf voran. Die Rendici ist unterwegs in einem alten, verlassenen Spitalkasten.
Was ist Ihre Prognose? Rückbau?
Ich denke, ich sage es jetzt böse. Manche wären auch froh, wenn mal ein böses Gewitter käme und würde den Blitz einschlagen. Dann wäre es warm entsorgt.
Seien gespannt. Das war «Kopf voran», der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion, der eintaucht in die Geschichten aus der Wissenschaft. Mein Name ist Katrin Kapretz. Mir auf die Finger geschaut hat für diese Folge Thomas Häusler und zum Klingen gebrungen hat schon Lukas Fretz. Ja, ja. Du noch mal ein bisschen weiter vorne einsetzen. Und da damit schafft Gertrud Wolker Gewaltiges. Nicht nur ist sie eine der ersten Schweizerinnen, die überhaupt Chemie studiert, sie macht auch einen Doktortitel mit dem höchsten Abschluss «Cum sum laude». Fast, hä? Fast. Ich glaube, es irgendwie so in die Richtung heisst.